Fachkraftwerk Oberberg, Ihr Podcast von der Wirtschaftsförderung Oberberg. Heute mit diesem Thema.
Seit Beginn des letzten Jahres befinden wir uns alle in einem gesamtgesellschaftlichen Ausnahme- und auch Umbruchzustand. Krisen erleben wir alle sehr unterschiedlich. Der eine ist krisenfester, der andere weniger. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir alle Krisen nicht nur privat im Umfeld verarbeiten, sondern Krisen natürlich uns auch am Arbeitsplatz beschäftigen. Und aus diesem Grund möchten wir heute in der Runde über das Immunsystem der Seele, sprich über das Thema Resilienz sprechen. Uwe Cuget und ich haben uns dafür heute zwei Experten eingeladen, zum einen Anka Schneider und Viktor Fehreschild vom Institut für betriebliche Gesundheitsförderung in Köln. Wir möchten heute darüber sprechen, was versteht man überhaupt grundsätzlich unter dem Begriff Resilienz, was kann ich selber tun, um mein Resilienzverhalten zu stärken, aber auch, wie kann ich im Unternehmen bei den einzelnen Mitarbeitenden in Teams das resiliente Verhalten ausbauen und welche Rolle spielt überhaupt eine Führungskraft in diesem Moment. In diesem Sinne herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie alle da sind.
Ja, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann darf ich mit der ersten Frage starten, geht direkt an Sie beide. Was ist eigentlich Resilienz? Wir hören das ganz häufig in den Medien, das taucht quasi gefühlt ständig irgendwie auf, aber wie würden Sie es beschreiben mit drei kurzen Sätzen?
Ja, also Sie haben es ja gerade in Ihrer Einleitung schon gesagt, das Immunsystem der Seele, ich finde, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Wir Psychologen sprechen von der Widerstandsfähigkeit der psychischen. Da geht es vor allem darum, nach oder während belastenden Situationen die erstmal auszuhalten und danach auch im besten Fall gestärkter wieder daraus hervorzugehen. Und dementsprechend ist das auch so ein bisschen im Alltagssprech vielleicht das Stehaufmännchen-Syndrom. Also wer besonders resilient ist, der schafft es eben, Herausforderungen gut zu überstehen und auch gestärkt wieder daraus hervorzugehen.
Ich würde an der Stelle vielleicht noch so ein Bild ergänzen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Bambus, ja, der im Sturm oder im Wind sich biegt und zur Seite sich bewegt und dann nach Zeiten des Sturms wieder so zurückfindet zu seiner alten Form, zu seiner alten Größe und Stabilität. Und so stellen wir uns im Grunde das Resilienzkonzept auch vor, wenn wir jetzt auf einzelne Individuen schauen. Und vielleicht in Abgrenzung dazu, was Resilienz nicht ist, es meint nicht eine Form von Resistenz, ja, also etwas so wie ein Stein oder ein Fels in der Brandung, der überhaupt nicht beweglich ist, sondern irgendwie allen Einflüssen von außen standhält, sehr rigide und starr ist, das wäre für uns so das Gegenteil eigentlich von Resilienz.
Jetzt sind Sie beide Psychologen und Sie arbeiten eigentlich täglich in Ihrer Praxis mit dem Thema Resilienz. Mich würde jetzt mal sehr stark interessieren, welche Themenschwerpunkte haben Sie für sich beide in Ihrer Praxis und wie kommen Sie überhaupt dazu, mit dem Thema Resilienz zu arbeiten? Gibt es da vielleicht auch persönliche Anknüpfungspunkte oder warum ausgerechnet Resilienz?
Wir arbeiten ja beide beim Institut für betriebliche Gesundheitsförderung und ja, unsere Mission, mit der wir unterwegs sind, ist tatsächlich, Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten, noch gesündere Organisationen zu werden. Das machen wir immer im Schulterschluss der AOK Rheinland-Hamburg. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der AOK. Und wenn wir in Firmen aktiv sind und an dem Thema Gesundheit und Arbeitsbedingungen arbeiten, dann stößt man früher oder später auf das Thema Resilienz. Sowohl auf das Thema individuelle Resilienz, also wie können einzelne Beschäftigte eigentlich mit Herausforderungen, mit Krisenzeiten gut umgehen, welche Rolle spielen dabei auch Führungskräfte und was kann auch eine Organisation als Ganzes eigentlich dazu beitragen?
Ja, genau. Und als Psychologen haben wir uns ja auch der Wirtschaft einfach mal per se und bewusst aus der menschlichen Perspektive genähert. Dementsprechend schauen wir natürlich auch neben der organisationalen Ebene auf die individuelle und auf die Teamebene, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten. Und dementsprechend kommen da natürlich unterschiedliche Schwerpunkte auch auf. Und ich glaube, jede Person, jeder, der uns gerade zuhört, aber auch jeder hier im Raum, kennt Herausforderungen in welcher Art und Weise auch immer, im persönlichen, aber auch im beruflichen. Ich selbst habe da Herausforderungen erlebt und ich denke, jeder von Ihnen auch, was Ihnen gerade vielleicht so in den Kopf kommt. Und genauso unterschiedlich, wie das jetzt hier gerade bei uns ist, ist es eben auch im Alltag, wenn wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Wenn wir im individuellen Kontext arbeiten, kommen da natürlich auch schon mal persönliche Themen auch auf. Auch im Workshop-Kontext schaffen wir einen Vertrauensraum, sodass über persönliche Themen geredet werden kann. Allerdings ist es aktuell ja auch so, wie wir alle ja auch, wie Sie auch schon sagten, durch die Corona-Zeit doch durchgeschüttelt wurden, auch im organisationalen Kontext. Und dementsprechend schauen wir natürlich da jetzt auch in dieser Hinsicht darauf, was ist, hat das eigentlich mit den Unternehmen gemacht und wie sind Unternehmen jetzt in Bezug auf die organisationale Resilienz gefragt. Und da verschiebt sich gerade tatsächlich auch der Fokus so ein bisschen, würde ich sagen, weswegen wir da jetzt auch so eine andere Ebene nochmal einnehmen.
Da würde ich ganz gerne mal einhaken. Sie haben gesagt, es gibt quasi zwei Ebenen, so habe ich verstanden. Einmal die individuelle und die der Unternehmen. Kann man das überhaupt klar trennen? Gibt es eine Resilienz, die persönlich anders aussieht als ein resilientes Unternehmen? Oder muss man immer beides zusammendenken?
Das ist eine sehr gute Frage, denn da kommen wir schon an etwas, was natürlich immer wieder auch gerade in diesen weichen Faktoren der Psychologie eine Herausforderung darstellt. Wo ist eigentlich eine Trennschärfe da? Wie können wir das eine vom anderen losgelöst betrachten? Und im Endeffekt ist immer die Antwort, wir müssen ganzheitlich draufschauen und gleichzeitig hilft es uns auch, unterschiedliche Ebenen nochmal ein bisschen voneinander losgelöst anzuschauen, um eben unterschiedliche Ansatzpunkte wählen zu können. Und ich würde Ihre zwei Ebenen noch durch eine dritte ergänzen wollen. Einmal die individuelle und die organisationale, die hatten Sie schon genannt. Und als drittes aber auch die Teamebene. Und so ergibt sich eigentlich ein ganz guter Dreiklang, wo wir quasi immer tiefer reingehen, ne? Die organisationale Ebene ist so die höchste Flughöhe. Mittlere Flughöhe, sage ich mal, ist Team und dann ganz reingezoomt wäre dann das Individuum. Und wie ich persönlich in einem Unternehmen, in einem Team mit dem ganzen Thema Herausforderungen umgehe, ist natürlich etwas, was alles andere mit beeinflusst und andersrum genauso. Und Resilienz war bisher immer ein Begriff, der eher auf der individuellen Ebene angeschaut wurde. Und 2017 wurde dann jetzt aber auch der Schritt gegangen, eine ISO-Norm zu finden, die eben dann beschreibt, wie organisationale Resilienz vielleicht auch gemessen werden kann und was es da für Faktoren gibt.
Sie haben eben zu Eingang gesagt, wenn man wie ein Fels in der Brandung ist, dann ist man quasi so ein wenig das Gegenteil von resilient. Gibt es denn grundsätzlich unterschiedliche Typen von Menschen, wo man sagt, der eine ist quasi beim kleinsten Gegenwind fällt er um und der nächste, der hält irgendwie alles aus? Kann man sowas kategorisieren? Gibt es unterschiedliche Eigenschaften, die Menschen mitbringen, um eher resilient zu sein oder eben nicht? Mhm.
Ja, wenn wir nochmal so historisch drauf gucken, wie meine Kollegin gerade schon gesagt hat, ist Resilienz ja ein Konzept oder ein Konstrukt, das eher aus der Individuumszentrierung stammt. Ja, also im Rahmen einer sehr klassischen Studie von Amy Werner auf Hawaii in den 50er Jahren hat sie im Grunde untersucht, oder eine ganze Kohorte, einen ganzen Jahrgang von Kindern, die geboren worden sind, über 40 Jahre lang begleitet und untersucht. Und hat eben festgestellt, dass so ein Drittel dieser Kinder unter wirklich schwierigen Bedingungen aufgewachsen ist. Zum Beispiel psychisch erkrankte Eltern, wirtschaftlich schlechte Situationen zu Hause, viele Konflikte. Und von diesem einen Drittel dieser Kinder, die vielen Risikofaktoren ausgesetzt waren, hat sich wiederum ein Drittel sehr, sehr positiv und normal, ganz unauffällig entwickelt. Und das war so im Grunde die Geburtsstunde des Resilienzgedankens, weil dann die Frage aufkam, was unterscheidet denn diese Kinder, die trotz großen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, so eine normale und gute und aufblühende Entwicklung durchmachen können. Und jetzt komme ich auch zu Ihrer Frage. Sie haben sich bestimmt schon gewundert, warum ich so aushole. Und da war natürlich die Frage naheliegend, gibt es sowas wie Persönlichkeitseigenschaften, die resiliente Menschen von weniger resilienten Menschen unterscheiden? Und ich würde es, glaube ich, gar nicht gerne so hart formulieren, dass es Persönlichkeitseigenschaften sind, sondern gewisse Verhaltenstendenzen, gewisse Perspektiven, eine gewisse Haltung, mit der ich dem Leben entgegentrete, wo wir Menschen uns unterscheiden. Und die tragen am Ende schon dazu bei, wie schnell ich mich zum Beispiel von der Krise wieder erhole oder wie stark mich eine Krise auch trifft. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ja? Wenn wir in Workshops mit Menschen arbeiten, oder ich fange nochmal anders an. Resilienz ist im Grunde ja ein Konstrukt, das sich immer so im Zeitverlauf erst zeigt. Ja? Also ich brauche eine Krise, die mich irgendwie aus der Bahn wirft, die mich belastet, die mich irgendwie aus meinem Funktionsniveau, das ich normalerweise habe, herauspusht. Und dann zeigt sich ja Resilienz eigentlich erst im Zeitverlauf, wie ich mit dieser Krise umgehe. Ja? Erhole ich mich schnell? Kann ich daraus vielleicht auch Wachstum generieren? Kann ich daraus was lernen, was für die Zukunft hilfreich ist? Und das ist im Grunde eine Perspektive, die wir in Workshops ganz, ganz oft erleben, dass das, was für Menschen hilfreich ist, was ihnen Stabilität und Stärke gibt, eigentlich genau dort gelernt wurde im Leben, wo es mal schwierig gewesen ist. Und das ist zum Beispiel ein Resilienzfaktor, eben Krisen nicht als Katastrophe zu begreifen, sondern Krise auch so ein bisschen diesen Beigeschmack der Katastrophe zu nehmen und sie auch zu begreifen als Phasen des Lernens und der Weiterentwicklung. Weil genau da, wo es schwierig ist, genau da, wo ich mit den gewohnten Verhaltensweisen nicht mehr weiterkomme, da findet im Grunde Weiterentwicklung statt. Und da wachsen wir Menschen, ja. Und das ist das, was uns im Grunde auch zu kompetenten Menschen macht.
Sie hatten gesagt, Sie sprechen nicht so gerne von Eigenschaften. Ich würde trotzdem gerne mal bei dem Wort für mich bleiben als Laie. Kann man denn sagen, dass bestimmte oder Grundausstattung eines Menschen einen eher vielleicht doch resilienter machen als den anderen? Für mich als Beispiel ist ein Mensch, der eher von Hause aus, sage ich mal, geduldig ist und ruhiger ist, vielleicht doch eher resilienter als Menschen, die eine kurze Zündschnur haben und es muss immer gleich explodieren. Kann man das sagen?
Also wir Menschen suchen natürlich gerne nach etwas, wo wir uns gut dran verankern können, wo wir sagen können, das ist es jetzt, das hilft mir auf jeden Fall und das, wenn ich das nicht habe, habe ich verloren. So ist es zum Glück aber nicht und ich möchte gerne nochmal den Punkt aufgreifen von meinem Kollegen. Es wurde in dieser Studie tatsächlich vier große Faktoren gefunden, die diesen ein Drittel der Kinder geholfen haben, eben eine positive Veränderung in ihrem Leben zu finden, trotz aller widrigen Umstände, mit denen sie gestartet sind. Und da gehört einerseits dazu, dass sie verlässliche emotionale Bezugspersonen hatten, also das soziale Umfeld, der familiäre Zusammenhalt war der zweite Aspekt. Und dann gehen zwei Aspekte auch in die Richtung, die Sie ansprechen. Hohe soziale Kompetenzen waren eine dieser Faktoren und das zweite die positive Selbstwirksamkeit. Und beides sind Dinge, und da kommt jetzt die Krux ins Spiel, die nicht nur mitgegeben werden bei der Geburt. Und das ist das Schöne an diesem Konzept Resilienz. Wenn wir verstehen, dass diese zwei Aspekte eben etwas sind, an dem wir uns auch, an dem wir arbeiten können, an dem wir uns entwickeln können, womit wir uns auseinandersetzen können als Menschen und eben auch, wenn wir erst zu einem späten Zeitpunkt in unserem Leben eine Krise uns der gegenüber sehen, dass wir dann auch noch merken können, jetzt können wir uns aber noch damit auseinandersetzen und trotzdem noch resilient werden, auch wenn das vielleicht bisher noch gar nicht so von uns gefragt wurde, dann sind das die zwei Aspekte, wo ich sagen würde, manche haben vielleicht schon Glück und es wurde mehr in die Wiege gelegt und andere müssen vielleicht ein bisschen mehr daran arbeiten, aber die sind etwas, wo wir sagen können, da, wenn man sich darauf fokussiert, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt.
Also das macht ja viel Mut, finde ich, dass wenn man mit einer Krise konfrontiert ist, nach dem, was Sie sagen, wenn man vielleicht noch nicht ganz so widerstandsfähig ist, man kann es aber lernen, indem man sich vielleicht ein bisschen selber reflektiert, an sich arbeitet, so dass man bei der nächsten Krise vielleicht ein bisschen besser gewappnet ist, so wie man vielleicht bei einer Erkältung vorbeugen kann, wenn man sich gesund ernährt, um ja, jetzt genau. Vielleicht so einen kleinen, etwas hinkenden Vergleich einzubringen.
Ich finde den aber gar nicht so hinkend, wenn ich das sagen darf. Das greift nochmal die Metapher von Frau Breidenbach gerade des Immunsystems auf. Da steckt ja auch so ein bisschen drin, das Immunsystem, das gerade jetzt in pandemischen Zeiten diskutieren wir das ja auch viel, braucht ja durchaus auch Kontakt zu Viren und Bakterien, um irgendwie auch Stärke aufzubauen und sich zu entwickeln. Und im Grunde ist es bei Resilienz auch so. Es braucht auch mal Zeiten im Leben, wo es schwierig ist, ja, um diese Widerstandskräfte in einem auch wachsen zu lassen.
Noch eine Frage. Ich habe in der Vorbereitung für unseren Podcast von 7 Säulen der Resilienz gelesen. Sie werden wahrscheinlich die Frage jetzt erwarten, die kommt. Sind die alle gleich wichtig, diese Säulen? Sind gewisse Säulen vielleicht zu vernachlässigen? Wie würden Sie das einschätzen? Da, ja, bitte meine Einschätzung dazu.
Ja, also ich muss schon so ein bisschen schmunzeln, weil wenn man Resilienz eingibt, werden einem da 10 Schritte, 7 Säulen, 5 Wege. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die einem da immer wieder begegnen. Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Grundsätzlich, das, woher diese ganzen Schritte abgeleitet werden, war die von der APA aufgestellte Road to Resilience. Und dort haben sie 10 Punkte tatsächlich aufgestellt, wie man seine eigene Resilienz stärken kann. Und alles ist mehr oder weniger daran angelehnt, würde ich jetzt mal sagen. Und sie fragen, ob es da wichtigere oder weniger wichtige Schritte gibt. Aus meiner Erfahrung ist tatsächlich ein sehr wichtiger Schritt dabei das Thema Akzeptanz. Akzeptanz von Veränderungen, und zwar nicht nur die kognitive Akzeptanz, dass ich verstehe, diese Herausforderung oder diese Veränderung ist jetzt einfach da. Ich glaube, da sind wir Menschen schon, dadurch, dass wir auch viel analytisch unterwegs sind, ganz gut ausgebildet, sondern es geht auch um die emotionale Akzeptanz. Das heißt, dass es auch im Bauch ankommt, dass ich das zulasse, dass es auch manchmal schwer ist und dass es nicht immer schön ist mit Veränderungen und dass es eben auch schwere Schicksalsschläge, dass die einfach auch ungute Gefühle mit sich bringen und dass ich mich damit auseinandersetze in einer Art und Weise, in der ich mich nicht selber dafür verurteile, dass es mir damit jetzt nicht gut geht. Also das ist ein Schritt, der auch in der ganzen Achtsamkeitsbewegung sehr viel Raum gefunden hat in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, würde ich sagen, weil das ein Hand in Hand geht, würde ich sagen, damit wir eben Resilienz stärken können, erstmal überhaupt uns mit der Veränderung auseinanderzusetzen. Und die weiteren Schritte, die bauen dann darauf auf, indem wir schauen, was können wir dann jetzt, wenn wir diese Veränderung angenommen haben, wie können wir jetzt quasi mit dem, was wir jetzt vor uns liegen haben, umgehen und wo können wir uns jetzt sozialen Support beispielsweise suchen oder Ähnliches. Ne? Das ist dann das, was darauf aufbaut.
Wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, dass manchen Menschen es vielleicht eher so in die Wiege gelegt ist, dass sie resilientes Verhalten in Krisensituationen zeigen können. Bei anderen ist das vielleicht eher nicht der Fall. Die müssen sich in dem Moment entwickeln. Die müssen vielleicht mehrere Krisen auch persönlich durchmachen, um resilientes Verhalten zu zeigen. Wenn ich jetzt Resilienz als eine Art Strategie betrachte, eine Art Lebensstrategie, wie kann ich denn als Mensch, der noch wenig resilient ist, an dieser Strategie Resilienz arbeiten? Also wie kann ich für mich wirklich resilientes Verhalten aufbauen?
Ja, da bieten sich die 7 Säulen oder auch die 10 Schritte der APA. Die APA steht übrigens für American Psychological Association, also die amerikanische Psychologen- und Psychologinnenvereinigung. Vielleicht noch kurz als Nachtrag. Ja,
danke für die Ergänzung.
Gerne, gerne. Genau. Die bieten sich da natürlich an, um ganz konkrete Ansatzpunkte zu finden. Und ich würde gerne da mal so einen Aspekt herausgreifen, der sicherlich auch im betrieblichen Kontext, weil da wollen wir später ja auch hinsteuern, relevant ist, das Thema Netzwerkorientierung. Ja? Also stabile, tragfähige Netzwerke, um sich herum aufzubauen, ist ein ganz wichtiger, wesentlicher Resilienzfaktor. Das haben wir jetzt auch in der Krise gemerkt, wie wichtig es einfach ist, gut vernetzt zu sein. Das bedeutet sowohl privat, ja, also wenn ich zum Beispiel an das Thema Kindererziehung denke, ja, wie will ich Kinder erziehen mit einem Job, dem ich nachgehe, wenn ich nicht irgendwie Personen um mich herum habe, die mir dabei helfen, das gut zu bewältigen und gut hinzukriegen. Es gilt aber auch im Job, im beruflichen Kontext, ja. Also gute Beziehungen zu pflegen, zu Teammitgliedern, zu Vorgesetzten, zu Personen aus anderen Abteilungen ist ungemein wichtig, um einfach selber einen guten Job machen zu können. Und ich will jetzt nicht vorweggreifen, weil wir gleich ja noch über Organisationen sprechen, aber das wäre so ein Aspekt, der sowohl im beruflichen wie auch im privaten Kontext wichtig ist. Und vielleicht kannst du noch einen zweiten ergänzen.
Ja, gerne. Es gibt natürlich verschiedene Dinge, wie man dran arbeiten kann. Wir haben gerade auch schon mal das Thema Achtsamkeit angeschnitten. Das würde ich für diesen wichtigen Schritt der Akzeptanz nochmal in den Vordergrund rücken. Was aber auch ein guter Aspekt ist, wie wir selber uns ein bisschen austricksen können, unsere menschliche Tendenz eher so auf das Negative zu fokussieren, ist wirklich zu versuchen, positive Emotionen in unser Leben einzuladen, sage ich jetzt mal. Also durch unterschiedliche Möglichkeiten können wir tatsächlich unsere evolutionär bedingten Tendenzen auf die fehlende Sache, auf die Probleme zu fokussieren, ein bisschen umlenken. Und diese positiven Emotionen helfen uns als Gegenpol zu dem, was eben in Krisen schwierig ist. Das heißt jetzt nicht, dass es da keine negativen Emotionen geben darf. Im Gegenteil, das habe ich gerade ja auch schon betont. Und gleichzeitig, wenn wir was finden, wo wir auch wieder unsere Emotionen aufladen können, wo wir merken, da können wir Energie tanken, das ist was, wo ich sagen würde, das lohnt sich, da das zu integrieren, sei es jetzt im Privaten zu schauen, dass ich mir abends ein kleines Dankbarkeitstagebuch schreibe, wo ich wirklich nochmal Revue passieren lasse, was war denn auch gut, was habe ich als Person auch gut gemacht, aber sei es auch im organisationalen Kontext, gemeinsam als Team Erfolge zu feiern, das Positive zu betonen, zu loben, Feedback zu geben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir hier ansetzen können, damit nicht dieses starke Übergewicht der Negativität so zentral ist.
Darf ich da noch was ergänzen, was mir gerade total am Herzen liegt, wenn ich dir so zuhöre? Ja, es ist das Thema, was mir jetzt so in den letzten Monaten oft begegnet ist, dass ich Personen treffe, die genau das umsetzen, was du gerade beschreibst, ja? die sich gut einlesen, die schon kleine Tools, Techniken für sich entwickeln, um daran zu arbeiten, die sich darin üben, eine optimistische, lösungsorientierte Haltung zu bewahren, Dinge anzunehmen etc. Und dann auf einmal ganz verzweifelt vor einem stehen und sagen, mir geht es gerade trotzdem schlecht. Und sich dann noch darüber ärgern und sich schlecht fühlen, weil die ganzen Strategien, die man anwendet, anscheinend nicht den Erfolg bringen, den man sich erhofft hat. Und dadurch dann oft so ein Erleben entsteht von, ich kriege das nicht hin, ich bin irgendwie inkompetent und nicht ausreichend, ja, nicht genug. Und ich finde das nochmal so einen wichtigen Aspekt, du hast es gerade ja auch schon gesagt, es bedeutet auch, resilient zu sein, bedeutet auch, achtsam zu sein den eigenen Emotionen gegenüber. Und wenn es schwierig ist, wenn ich in der Krise bin, wenn soziale Kontakte wegbrechen, wir im Lockdown sind, dann entstehen auch negative Emotionen. Und die dürfen auch ein Stück weit sein. Ja? Und die gehen auch durch ein Dankbarkeitsjournal, das ich abends schreibe, nicht von heute auf morgen weg. Ja. Und ich finde da auch so ein bisschen milde mit sich zu sein, auf der einen Seite, gleichzeitig diese Übungen zu nutzen, um diese Haltung bei sich zu kultivieren und aber auch zu wissen, dass es trotzdem diese Täler geben wird und dass es trotzdem die dunklen Momente geben wird.
Ja, vielleicht darf ich da noch kurz, ich sehe schon, die nächste Frage steht schon an, aber mir brennt es jetzt noch, dass ich gerne noch ergänzen würde. Wir haben ja eben drüber gesprochen, positive Selbstwirksamkeit ist etwas, was eben Resilienz stärkt. Und wenn ich meinen Kollegen so zuhöre, ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mit sich selber im Reinen zu sein und klar zu sein über das auch, was ich erwarten kann von mir und was ich erwarten möchte. Und wir tendieren, das merke ich auch, egal mit wem ich zusammenarbeite und auch bei mir selbst, wir tendieren schon dazu, uns sehr hohe Ziele zu stecken und die teilweise so zu formulieren, dass sie absolut zum Scheitern verurteilt sind. Ne? Und das ist auch etwas, ich kann und sollte mir niemals als Ziel setzen, den ganzen Tag, 7 Tage die Woche 100% positive Emotionen zu haben. Das ist erstens nicht realistisch und zweitens auch nicht erstrebenswert. Es gehört eben alles mit dazu. Und hier geht es darum, dann auch diesen Personen, die sich jetzt diese Schritte, die wir jetzt auch schon hier als Tipps mitgegeben haben, den würde ich gerne sagen, nochmal kurz überlegen, wie viel davon will ich jetzt wirklich oder denke ich, möchte ich umsetzen, kann ich umsetzen, ne? Und vielleicht auch tatsächlich sich dann als nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen, nachgiebiger mit sich zu sein, wenn es mal schlechte Tage gibt. Und das kann auch ein Ziel sein, am Ende der Woche zu gucken, wie gut stehe ich mir denn gegenüber, obwohl ich diese Woche nicht perfekt war. Und auch das gehört mit dazu, zu schauen, wie können wir da mit uns selbst irgendwie einen guten Weg finden, dass wir auch merken, das, was wir uns an Zielen setzen, erreichen wir, weil das ist im Endeffekt auch das, was die Selbstwirksamkeit stärkt und wieder auch für die Zukunft einen positiven Aspekt birgt.
Das war jetzt perfekt, weil Sie haben schon die Frage beantwortet, die ich gerade stellen wollte. Das hätten Sie es geahnt. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade auch in dem beruflichen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wir haben immer so diesen Anspruch, alles zu optimieren, sich selbst zu optimieren, Effizienz zu steigern und einfach mal verstehen zu können, dass auch nicht immer alles perfekt ist und dass es einem auch mal schlecht gehen kann und dass einfach auch mal Dinge nicht funktionieren, dass das zur Resilienz gehört, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und bei mir kommt jetzt wieder dieser Fels in der Brandung, den Sie eingangs erwähnt haben, mir in den Sinn, weil das ja sonst eigentlich immer sehr positiv belegt war. Der Fels in der Brandung, ihn oder sie wirft nichts um. Und das sind dann auch immer sehr gute Führungskräfte, davon geht man aus. Aber eigentlich ist es ja auch nicht richtig, weil man darf auch durchaus mal seine Täler durchleben.
Genau, und diese Täler haben wir jetzt in den vergangenen Monaten, 1,5 Jahren, alle durchschritten, sowohl beruflich als auch privat. Und gerade ist ja das Stichwort auch schon gefallen, organisationale Resilienz. Da würden wir jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und ich glaube, es ist absolut menschlich, gerade in diesen turbulenten, unsicheren, wirtschaftlich-gesellschaftlichen Zeiten auch so ein bisschen den Blick auf das Unternehmen zu werfen und zu fragen, wie kann denn das Unternehmen auch diese Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter übernehmen und auch ausfüllen und dort für Resilienz sorgen. Und ich persönlich denke, es geht in Krisensituationen bei Unternehmen nicht nur darum, eben wirtschaftlich zu überleben, sondern eben auch das Team irgendwo bei der Stange zu halten und als Team, als Unternehmen aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. Was würden Sie meinen, welche Aspekte muss ein Unternehmen berücksichtigen, um genau so gestärkt aus einer Krise mit seinen Mitarbeitenden herausgehen zu können?
Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich erst noch mal eine kleine Gegenfrage. Mhm. Möchten Sie lieber sprechen über, was kann ich als Organisation, als Unternehmen tun, damit meine Beschäftigten möglichst gut durch diese Krise kommen, im Sinne von, Sie haben gerade schon das Thema Fürsorge angesprochen, oder finden Sie interessanter, darauf zu gucken, wie ich als Organisation mit einer Krise, die mich eben, ich sag mal, in meiner unternehmerischen Ausrichtung, ja, in meiner strategischen Ausrichtung erschüttert, wie ich damit umgehen kann? Das wären für mich nochmal so zwei verschiedene.
Genau, also es sollen auch diese beiden Aspekte sein. Es ist beides, glaube ich, für unsere Zuhörenden sehr interessant, sowohl wie kann ich die Mitarbeitenden da mit ins Boot holen und einfach dafür sorgen, dass es denen auch ein Stück weit gut geht, aber wie muss ich auch die Strukturen im Unternehmen haben, um eben als Unternehmen resilient zu sein?
Ja, dann können wir vielleicht erstmal auf diesen Aspekt eingehen, weil ich denke, gerade wenn wir auch hinterher noch über Führungskräfte und so sprechen, dann können wir die Schleife ganz gut schaffen, wenn wir als erstes einmal schauen, was müssen Organisationen mitbringen. Und genau da ist diese ISO-Norm eben etwas, was ins Leben gerufen wurde, um zumindest so einen Anker zu schaffen, woran sich die Unternehmen orientieren können. Was ist gute organisationale Resilienz? Aus welchen Faktoren besteht das? Und vielleicht nochmal vorweg, warum macht es auch Sinn, sich damit zu beschäftigen als Unternehmen? Wir haben eben dieses Bild gewählt von diesem festen Fels in der Brandung. Wenn sich jetzt aber auf einmal alles andere drumherum verändert, dann ist der Fels als fester Fels in der Brandung, wie wir ihn ja vielleicht auch als positives Bild verstehen, überhaupt nicht mehr im richtigen Kontext unterwegs. Und wenn wir nicht resilient sind, das heißt gar nicht mitbekommen, was außenrum passiert, sondern einfach so dastehen und uns überhaupt nicht mitschwingen lassen, dann haben wir gar keine Möglichkeit zu bestehen. Also jetzt sehen wir auch Unternehmen, die versucht haben, vielleicht zu ignorieren, was außenrum so passiert und ihr stur und steif und fest ihre bisherigen Modelle verfolgt haben. Die sind überrannt worden von Wettbewerbern, die da eben darauf reagiert haben und sich angepasst haben. Und deswegen ist organisationale Resilienz auch ein Wettbewerbsfaktor. Wenn wir uns damit beschäftigen als Unternehmen, haben wir da eben einen großen Vorteil. Und es gibt unterschiedliche Dinge, die wir uns anschauen können. Jeder kann auch gerne diese ISO-Norm nochmal nachschlagen. Was ich denke, was besonders wichtig ist, ist, dass man eben das Umfeld kennt, dass wir aber auch Sinn und Vision geben, dass wir wissen, wohin wollen wir denn, um auch kleine Herausforderungen zu überstehen und gleichzeitig uns an die Risiken und Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, anzupassen, die auf diesem Weg auch passieren können. Das heißt, auch Unternehmen, die jetzt auf einmal durch Corona alle ihre Ziele über Bord schmeißen und was ganz anderes machen, auch die werden nicht bestehen können. Das heißt, da zu wissen, was ist unser Wozu und wie können wir auf diesem Weg dahin vielleicht auch kleine Einschläge abfedern und wie können wir uns hier anpassen, flexibel zu reagieren, all das sind Themen, auf die kann man sich auch auf einer strategischen Ebene fokussieren und gemeinsam auch da die Köpfe zusammenzustecken. Genau.
Würden Sie sagen, dass es genau aus diesen Gründen eine Art Resilienzmanagement im System Unternehmen geben muss? Oder wie kann man so etwas leben?
Das ist jetzt eine interessante Idee. Da habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, ob es ein wirkliches Resilienzmanagement braucht. Ich denke, vieles in der Richtung passiert einfach auch schon in unterschiedlichen anderen Bereichen, die es schon im Unternehmen gibt. Auch da können wir nicht losgelöst, und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Aspekt, losgelöst von der Belegschaft überlegen. Ich glaube, vieles kommt einfach auch aus der Belegschaft hoch. Das heißt, in der Personalabteilung ist, glaube ich, schon viel Resilienzmanagement, wenn wir es jetzt so nennen wollen, auch vertreten. Und natürlich kann es Sinn machen, das nochmal expliziter mit aufzunehmen, unter den Faktoren sich die anzuschauen, Status-Quo-Analyse zu machen, wie auch immer. Ich denke jedoch, das darf nicht losgelöst sein in einer weiteren Steuerungsfunktion, die wir uns jetzt überlegen, sondern müsste einfach in Gremien, die bereits bestehen, vielleicht nochmal anders integriert werden, ja.
Genau, also es ist ja immer im Schwerpunkt tatsächlich die Personalabteilung, die sich mit den Themenfeldern betriebliche Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement beschäftigt. Und ich glaube, genau da ist auch so das Thema Resilienz angegliedert. Das ist ein schöner Vergleich, dass man in der Personalarbeit ja mit Menschen tagtäglich arbeitet und da auch so ein bisschen der Feel-Good-Manager ist, also auch schaut, dass es der Belegschaft einigermaßen gut geht. Und ich glaube, wenn Resilienz ein Baustein vom betrieblichen Gesundheitsmanagement ist, ne, sei es jetzt Anti-Stress-Seminare, Sportförderung, Ausgleichsseminare für berufliche Belastung, dass es dort schon recht gut eingebunden ist. Auf der anderen Seite hat das ja auch immer etwas mit der Unternehmenskultur zu tun. Also wie möchte ich als Unternehmen auftreten? Wo sind unsere Leitplanken? Wie möchten wir mit Mitarbeitenden umgehen? Ob es nicht da eben auch ein Baustein sein kann, Resilienz als eine Art Managementprozess mit aufzunehmen?
Ja, im Bereich People and Culture nennt sich das, glaube ich, mittlerweile in vielen Unternehmen, ist ja genau dieses Thema auch mit drin. Da wird ja viel sich auch mit Visionsarbeit beschäftigt, mit Missionsarbeit, mit Werten. Und das sind alles auch in der ISO-Norm enthaltene Aspekte. Und dementsprechend glaube ich, dass das vielleicht nochmal eine gute Ergänzung bieten kann, um das zu vertiefen, ja.
Ich würde vielleicht da noch an der Stelle noch gerne ergänzen, dass natürlich die Resilienzperspektive, wenn wir jetzt dieses Konstrukt der individuellen Resilienz übertragen auf Organisationen und Unternehmen, natürlich die Bandbreite, wie meine Kollegin das gerade schon gesagt hat, in der ISO-Norm ist es ja auch beschrieben, sehr, sehr breit wird. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob es sowas wie nochmal ein Resilienzmanagement als eigene Disziplin einer Organisation braucht. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, wo es gut ist, diese Resilienzbrille mal aufzuziehen. Und wir sind alle jetzt durch die Krisenzeiten, die hinter uns liegen, glaube ich, sehr darauf gestoßen worden, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten, was machen eigentlich Krisen mit unseren Unternehmen. Und auf dieses Thema zu schauen mit der Resilienzbrille kann einfach spannende, interessante Lernmomente generieren in der Organisation, die sich dann nutzen lassen. Und die lassen sich dann sowohl nutzen für die Arbeit an Werten, zum Beispiel an Kultur im Unternehmen, aber auch im BGM, BGF oder in der strategischen Ausrichtung, in Zielen, die man ansteuert, etc.
Wenn wir mal ganz operativ werden, wenn es um die Umsetzung von Resilienz geht, würden Sie sagen, das ist eine klassische Führungsaufgabe? Man könnte sich als Führungskraft ja, jetzt ein bisschen provokant gesagt, auch da auf die Position zurückziehen, meine Mitarbeiter kriegen Geld, vielleicht kriegen die auch ziemlich viel Geld, die haben halt schlicht zu funktionieren und Resilienz ist ein Privatthema, guck, dass du klarkommst, ich überspitze ganz bewusst, was habe ich als Führungskraft damit zu tun, ich muss gucken, dass unsere Zahlen stimmen. Wie würden Sie das einordnen?
Sie haben es schon überspitzt dargestellt, deswegen zögere ich gerade so ein bisschen drauf zu antworten. Natürlich würde ich eben so in der Form erstmal nicht zustimmen. Genau, am Ende des Tages, glaube ich, wollen alle Unternehmen, die ich kenne, motivierte, engagierte, leistungsbereite, gesunde Beschäftigte haben. Und die Frage ist immer, mit welcher Haltung kann ich Beschäftigten begegnen, sodass eben auch möglichst engagementvolle Arbeitsverhaltensweisen auf der anderen Seite entstehen. Und dazu gehört eben, den Menschen als Ganzes zu sehen. Ja, also der Mensch ist ja ein Gesamtkunstwerk, der nicht irgendwie nur aus Arbeitsleistung besteht, sondern wir haben alle irgendwie auch ein psychisches Erleben. Wir bringen einen Körper mit Gesundheit, Einstellung, Geschichte, alles das, was uns eben auch zu Menschen und zu Individuen macht. Und Führungskräfte haben meiner Meinung nach natürlich die Aufgabe, dem auch individuell zu begegnen. Und dazu gehört eben auch, zu schauen, wie wirke ich eigentlich durch das, was ich tue als Führungskraft oder eben auch sein lasse, eben als Ressource oder als Belastungsfaktor. Ja? Also bin ich hilfreich und unterstützend für meine Beschäftigten, um gut durch Krisenzeiten durchzukommen? Oder erleben die mich vielleicht sogar eher als zusätzliche Belastung, die den einen oder anderen Fehltag zusätzlich produziert? Und da haben Führungskräfte, finde ich, schon eine ganz entscheidende Rolle, wenn wir so individuell auf die Gesundheit der Beschäftigten gucken. Und Führungskräfte haben ja aber auch noch eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, dass sie halt ein Team leiten, ja, oder vielleicht auch die ganze Organisation leiten. Und da, finde ich, bietet sich auch nochmal eine spannende Perspektive an, wie kann ich eigentlich mein Team krisenfest machen und welche Stellschrauben habe ich da?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den wollen wir auch gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen. Ich persönlich nehme das häufiger wahr, dass es auch bei Führungskräften durchaus zu Überlastungsreaktionen kommt, wenn sie merken, dass vielleicht einzelne Mitarbeitende oder Kollegen nicht resilient sind, überfordert sind. Haben Sie Tipps für Führungskräfte, wie man da ansetzen kann? Also wie kann ich mit dieser Situation umgehen, sobald ich merke, da ist irgendwas, irgendwas läuft nicht rund, der Mitarbeiter oder vielleicht auch ich selbst bin überfordert, überlastet. Wie gehe ich damit um?
Genau. Die Frage kommt oft in Workshops erstmal, woran erkenne ich denn überhaupt, dass jemand überlastet ist? So der Schritt vorher noch. Und unsere Empfehlung ist da, jede Form von Veränderung kann ein Anzeichen von Überlastung sein. Ja, also wenn jemand auf einmal ungepflegter zur Arbeit erscheint, dann ist es naheliegend, die Hypothese im Kopf zu haben, vielleicht geht es der Person gerade nicht gut. Aber es gibt manchmal auch Personen, die schwingen sich auf zu einem Leistungshoch, die sind auf einmal ungeahnt leistungsfähig und man merkt vielleicht nicht, dass dahinter eine Amphetaminsucht steht. ja, weil jemand auf einmal sich dopt, wenn er zur Arbeit kommt und das aber für mich erstmal so als Führungskraft so aussieht, der macht seinen Job irgendwie besser als vorher, läuft irgendwie runter. Und deswegen ist so unsere Empfehlung, wenn man so in die Praxis reinschaut, eher sensibel zu sein für Veränderungen. Und das bedeutet natürlich so im ersten Schritt, als Führungskraft habe ich die Aufgabe, irgendwie nah dran zu sein, in Beziehung zu sein, gut mitzukriegen, meine Mannschaft zu kennen, oft im Kontakt zu sein, um überhaupt erstmal diese Offenheit zu haben, Veränderung wahrzunehmen. Und dann ist der erste Schritt, das Ganze in Kommunikation zu bringen, also anzusprechen, in Dialog zu gehen, die Veränderung rückzumelden und zunächst mal zu fragen, relativ offen, wie kommt es auch dazu? Also mit diesen eigenen Zuschreibungen von, da ist jemand gerade krank, belastet, motiviert, unmotiviert, also mit diesen eigenen Zuschreibungen sich ein bisschen zurückzuhalten, ja, und erstmal offen und neugierig in den Austausch zu gehen, wie kommt es zu der Veränderung?
Ich würde ganz gerne mal in Bezug auf unsere Region nehmen. Wir sind ja hier ein Standort mit sehr viel produzierenden und verarbeitenden Gewerbe. Und da hat man halt Schichten, wo die Menschen an Maschinen stehen. Und ist es einer Führungskraft in Anführungszeichen zuzumuten oder kann es eine Führungskraft leisten, wenn die Mitarbeiter einfach an ihre Maschinen gehen und man jetzt vielleicht nicht wie in einem Büro häufiger im Dialog ist, sondern die Leute kommen halt, machen ihre Arbeit. Wie kann ein Schichtleiter nur, um so ein Beispiel zu wählen, das überhaupt im Blick haben?
Da kommen wir, glaube ich, auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen, nämlich wie hat sich Führung auch verändert und was ist jetzt aktuell eigentlich im Führungsverständnis so los? Und wir haben gerade auch aktuell, hatte ich noch vor 2-3 Wochen Schichtleiter bei mir in Workshops sitzen. Und es ist tatsächlich so, dass bisher häufig Führungskräfte auch über eine fachliche Führung in diese Situation gekommen sind, dementsprechend fachlich die perfekten Ansprechpartner sind, sich hochgearbeitet haben und weniger der Fokus darauf lag, auch diese menschliche Führungskomponente auszubilden. Das heißt, wir verlangen gerade in dem, was auch mein Kollege gesagt hat, wie wir es uns wünschen, sehr viel von den einzelnen Personen, wo sie vielleicht noch gar nicht so ausgestattet sind mit dem Handwerkszeug, weil das bis dato, bis sie dann diese Position erreicht haben, vielleicht noch gar nicht so im Fokus lag. Und hier ist es tatsächlich so, dass es trotzdem eine Sensibilität dafür gibt. Also man mag das vielleicht gar nicht denken, wenn man sonst nur an Maschinen ist, aber die Menschen sind immer noch Menschen und die sind mit Menschen in Kontakt und die hören, die spüren, die kriegen ganz viel mit, was da los ist und wünschen sich, da anders ausgestattet zu sein. Und da finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, die Selbstfürsorge der Führungskräfte in erster Linie erstmal zu stärken, weil um andere führen zu können, muss ich mich auch selbst erstmal führen können. Und wenn ich bei mir selbst gar nicht verstehe, was ist bei mir eigentlich los, wenn jetzt eine große Veränderung ansteht, das Unternehmen strukturiert um, die Abteilungen werden verändert, es wird fusioniert, was auch immer. Wenn ich damit konfrontiert bin und ich bin mit mir selber gar nicht so im Reinen, im Austausch, wie auch immer, ich habe mich da noch nicht selber so hinterfragt, was das bei mir auslöst, fällt es auch viel schwieriger, in Kontakt mit meinen Mitarbeitern zu gehen und da zu sein und zu verstehen, was ist bei denen los. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal die Selbstführung, Selbstfürsorge zu stärken, um dann zu schauen, dass genau das auch übersetzt werden kann auf die Fremdführung, ja.
Das ist ganz spannend, dass Sie das gerade ansprechen. Herr Cugy und ich haben vor ein paar Tagen zusammengesessen und genau darüber gesprochen, dass zwar die Führungskraft mehr oder weniger doch die Aufgabe hat, bei den Mitarbeitenden zu schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie resilient sind, aber wer schaut eigentlich nach der Führungskraft? Und da haben wir lange drüber gesprochen und meine Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen, wie kann ich das als Führungskraft, wenn ich es denn bei mir selbst feststelle, dass ich eben in gewissen Situationen nicht resilient bin. Wie kann ich selber für mich Sorge tragen, dass ich resilienter werde? Also gibt es da so bestimmte Tipps und Tricks, wie ich da selber an mir arbeiten kann?
Ja, wenn Sie das so erzählen, würde mich natürlich interessieren, was in Ihrem Gespräch rausgekommen ist. Aber ich sage Ihnen gerne auch, was meine Gedanken dazu sind. Auch da gilt eigentlich wieder vieles von dem, was wir gerade eben schon gesagt haben, weil im Endeffekt ist jede Führungskraft auch einfach ein Individuum. Und diese Führungskräfte haben schon im System eine spezielle Funktion. Das hat mein Kollege gerade schon gesagt. Wir haben eben von den 3 Ebenen gesprochen. Und eine Führungskraft kann hier schon das verbindende Element darstellen, ne? Deswegen ist es aber auch da nochmal so wichtig, vielleicht öfter sich diese Zeiten zu nehmen. Und ich merke, da ist ganz viel Hunger nach da, wenn ich die Führungskräfte bei mir sitzen habe. Me-Time nennen das manche, manche nennen das irgendwie auch in der Mittagspause mal einen Spaziergang machen und mal bei mir sein. Also sich Zeiten zu nehmen, um in sich selbst diese Introspektion, Selbstreflexion zu betreiben, um da überhaupt auch zu spüren, bevor es zu einem Burnout kommt. Ich bin vielleicht gerade gestresst, ne, und meine eigenen Warnsignale zu erkennen. Und da ist es dann wieder sehr individuell, wie die aussehen können. Wie gesagt, ne, mein Kollege sagt es gerade schon, auch Veränderungen können sehr unterschiedlich aussehen im Verhalten. Aber wenn man da den ersten Schritt erstmal hinkriegt, zu sich selber in Kontakt zu kommen, und auch da, und da schließt sich der Kreis auch wieder so ein bisschen zur Resilienz, auch mit sich selber nachgiebig sein und auch wissen, dass ich erstmal bei mir selber gucken muss, bevor ich für andere da sein kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele Führungskräfte haben auch den Anspruch, für ihre Mitarbeitenden gut da zu sein und wollen und sind hier und machen und tun. Und da sehen wir dann halt so, dass die Überlastungsgrenze immer mehr erreicht wird. Hier auch einfach das Verständnis für sich selber zu schaffen. Ich sage einfach, so einfach ist es natürlich nicht, aber hinzuschauen und zu sehen, ich kann erstmal nur dann für meine Leute auch da sein, wenn ich selber bei mir bin. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schalter, den wir umlegen müssen als Führungskräfte, damit wir nicht irgendwann selber an der Überlastungsgrenze scheitern.
Ich möchte auch auf die Gefahr hin, dass ich das Bild überstrapaziere, aber trotzdem nochmal auf den Fels und den Bambuseingang an der Stelle, weil für mich ist das wirklich so ein simpler Tipp auch nochmal. Führungskräfte meinen oft, sie müssten der Fels in der Brandung sein. Ja, und ich glaube, wenn ich als Führungskraft mich eher aber als Bambus verstehe und auch mal sage, mir geht's heute nicht gut, ja, ich leide da auch drunter, ich habe gerade auch keine Antwort darauf und ich weiß auch nicht, wie wir das hinkriegen sollen, dann kann das zum einen mich erstmal entlasten als Führungskraft, ja, und das eröffnet wieder Raum, auch sich einem Thema zu widmen und sich einzulassen, und es hat so einen ungemein positiven Effekt aufs Team. Absolut. Weil es zeigt, ich darf hier auch unperfekt sein.
Ja, das
und
zeigt
ich darf
auch die Menschlichkeit Schwäche. Einfach, ja. Genau, ne? Das ist genau. Ja auch so ein wichtiger Aspekt, dann authentisch in solchen Situationen zu sein. Ja. Genau.
Also ich glaube, ich habe für mich auch gelernt, man muss sich tatsächlich mal mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und also, um auch nochmal ganz kurz zu diesen 7 Säulen zurückzuspringen, ich habe mir die natürlich, wie man das so macht, ausgedruckt und mal abgehakt, so in welchem Bereich, wo stehst du da? Und am Ende habe ich mir gedacht, ach, klappt ja eigentlich schon alles super, hast ja eigentlich so einen Blick, kannst du abhaken. Aber das ist natürlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Man neigt natürlich, wie bei ISO-Normen oder bei Checklisten oder so, kann ich, und meint es abgehakt zu haben. Aber ich verstehe gerade aus dem, was Sie sagen, man muss der Sache wirklich ein bisschen Zeit geben und einfach auch so ein bisschen auf die Warnsignale hören.
Ja, und wenn wir da vielleicht noch einen kurzen Coaching-Impuls mitgeben dürfen an der Stelle, natürlich kann man sich gerne auch so eine Liste nehmen und die auch als Abgleich nehmen. Ich würde da empfehlen, sich eine Skala drunter zu machen von 0 bis 10 und nicht zu sagen, mache ich oder mache ich nicht, so ganz klassisch ja oder nein, sondern zu gucken, wenn 0 jetzt gar nicht und 10 vollkommen ist, wo stehe ich da und wie sieht dann vielleicht auch mein nächster realistischer, da kommen wir wieder zu den realistischen Zielen, nächster Schritt aus, um die nächste Zahl zu erreichen. Und so können wir stetig eigentlich, aus meinem Verständnis ist das eine lebenslange Aufgabe, daran zu arbeiten, weil wir uns hier mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und da sind wir auch zum Glück nie am Ende angekommen. Aber so können wir immer mal wieder den Abgleich schaffen. Und es hat auch den positiven Effekt, wenn wir hinterher nochmal draufschauen und sehen zum Beispiel nach 6 Monaten, ach, jetzt würde ich mir aber eine 8 geben, vor 6 Monaten war es noch eine 7, dann stärkt das auch wieder die Selbstwirksamkeit. Und wir können auch da wieder lernen, dass wir selber auch in der Lage sind, uns zu verändern und sehen auch positive Effekte.
Ist noch Zeit für einen zweiten Tipp?
Aber sicher.
Immer. Das konnten Sie ja nicht Nein sagen. Ich habe gerade noch so an ein Phasenmodell gedacht von resilienzsteigernden Maßnahmen. Und wenn wir jetzt mal so drauf gucken, dass wir durch ein großes Pandemietal gerade gegangen sind oder vielleicht auch noch gehen, in der Zeit danach ist es unglaublich wichtig, die gemachten Erfahrungen auszuwerten. Also zu lernen, zu gucken, was ist entstanden, was hat sich verändert und von dem, was passiert ist, was können wir bewahren für die Zukunft? Und ich finde, das ist gerade so eine wichtige Orientierung. Also da, wo wir merken, da entspannt sich gerade wieder zum Beispiel die wirtschaftliche Situation im Unternehmen oder auch die Lage bei mir im Team, der Druck lässt ein bisschen nach, dann fängt die Phase an, auszuwerten, Früchte zu ernten, zu gucken, was kann ich daraus jetzt mitnehmen und das nicht zu schlabbern, wäre noch so ein guter Resilienztipp für Führungskräfte jetzt in so einer Übergangszeit, vielleicht in der Hoffnung, dass es bald ein bisschen ruhiger wird.
Wir hatten vorhin schon ganz kurz oder doch eigentlich sehr ausführlich auch angesprochen, dass es sehr wichtig ist, für die Führungskraft sensibel zu sein gegenüber den eigenen Mitarbeitenden und einfach auch so in den Dialog einzusteigen und ja auch ein wenig zu erspüren, wie es den einzelnen Mitarbeitenden geht. Ich glaube, das ist in der Praxis gar nicht so einfach, weil alle Teammitglieder mit ihren Charakteren ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich denke, es wird immer Mitarbeitende geben, die sagen, ach wow, toll, mein Chef fragt, wie es mir geht, woran können wir arbeiten, wie kann ich dir vielleicht auch Unterstützung anbieten. Es wird also Mitarbeitende geben, die das einfach annehmen. Aber es gibt auch immer diejenigen, die sich gegen so etwas sehr sträuben. Und das vielleicht auch merkwürdig und seltsam finden, wenn auf einmal die Führungskraft sagt, jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, was ist denn los? Wie kann ich damit umgehen? Also wie kann ich solche harten Nüsse vielleicht auch knacken?
Gute Frage. Jetzt kommt Trick 17, ja? Ich habe gerade gedacht, so den ersten Hinweis, den ich da geben möchte, ist vielleicht ein Teil der Antwort. Wenn ich mich entscheide, etwas anders zu machen, mal angenommen, nach diesem Podcast habe ich für mich vielleicht so erkannt, irgendwie nochmal wichtig, näher dran zu sein und mich zu interessieren und nachzufragen. Und ich fange an, mein Verhalten zu verändern, dann irritiert das natürlich die Menschen um mich herum. Und ich werde Rückmeldungen kriegen von manchen Kollegen, super, dass du das machst, darauf warte ich seit Jahren. Und andere Kollegen werden erstmal ein bisschen befremdlich reagieren. Und ich glaube, das ist erstmal ganz normal und das geht jedem so. Und ich finde, das ist eigentlich der Moment, wo man sich auf die Schulter klopfen sollte und sagen sollte, hey, ich habe es geschafft, irgendwie mal was anders zu machen, also mich irgendwie einen Schritt weiterzuentwickeln. Und dann sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern zu sagen, okay, das ist für den anderen jetzt auch neu und ich habe vielleicht auch 3 Jahre gebraucht, um jetzt diesen Schritt zu gehen. Und ich gebe dem anderen jetzt auch die Zeit, sich daran zu gewöhnen und dann nicht sofort aufzugeben. Weil am Ende des Tages glaube ich daran, dass wir Menschen, und ich würde jetzt mal sogar als Wissen hinstellen, Menschen soziale Wesen sind, ja, und Beziehung mögen. Nur manchmal eben miteinander gelernt haben, vielleicht eher ein bisschen distanzierter umzugehen. Und dass es dann eben auch ein Weg ist, wieder hin zu einer engeren Beziehung miteinander.
Das heißt, um diese Distanz, die ja in dem Moment aufgebaut ist, abzubauen, brauchst du einfach Zeit?
Ja. Und dranbleiben.
Und auch ein Verständnis dafür, dass jeder Mensch auch wieder ein bisschen anders ist. Und wir alle haben individuelle Bedürfnisse, die sind teilweise stärker ausgeprägt nach sozialer Bindung und teilweise weniger stark. Und da ist es auch wichtig, die individuelle Führung im Auge zu behalten. Das heißt, dass ich nicht alle über Schema F schere und erwarte, jeder muss jetzt der und der Mitarbeiter werden, sondern da auch den Raum zu geben für diejenigen, die vielleicht auch auf Dauer nicht die sind, die unbedingt sich morgens in die Arme fallen wollen zur Begrüßung. Und hier auch eben anzunehmen, jeden so, wie er ist. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Kann man sagen, dass vielleicht Teams, die aus sehr unterschiedlichen Charakteren bestehen, als Ganzes vielleicht sogar resilienter sind, weil man sich so ein bisschen befruchtet, ergänzt, das, was der eine kann, kann der andere nicht und umgekehrt?
Absolut. Also das sehen wir, ja. Sehen wir auch in der Forschung, dass Teams, die sich, die viel Unterschiedlichkeit haben, die divers sind in jeglicher Form, dass es denen auch leichter gelingt, natürlich verschiedene Perspektiven mit einzubringen und dadurch auch anpassungsfähiger und langfristig resilienter sind und bessere Leistung bringen, das sehen wir. Und gleichzeitig ist es manchmal eine große Herausforderung, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen. Mhm. Denn Unterschiedlichkeit bedeutet ja nicht per se, dass man sich wohler fühlt, sondern es ist ja erstmal was Trennendes. Und diese Unterschiedlichkeit als nutzstiftend, als hilfreich, als Ressource wahrzunehmen, und diese Haltung zu kultivieren im Team, das ist Arbeit, ja, für alle im Team und auch für Führungskräfte. Aber es lohnt sich.
Definitiv, ja.
Sehr spannend. Wir haben unglaublich viele Facetten heute anreißen können in unserem Podcast. Wir werden uns im kommenden Jahr ja bei einem Workshop vom Fachkraftwerk Oberberg wiedersehen. Da können unsere Zuhörenden gerne Sie mit Fragen auch nochmal belagern. All das, was man sich jetzt aufgeschrieben hat, was man noch wissen möchte. Dafür schon mal vorab vielen Dank, dass Sie da nochmal zur Verfügung stehen. Gerne. Aber noch 2 ganz kurze, konkrete Fragen an Sie. Und zwar eine Führungskraft, die sagt, ich möchte mich da jetzt mal ein bisschen schlauer machen. Ich muss da einfach tiefer ins Thema einsteigen. Kann ein Zuhörer, eine Zuhörerin jetzt nach dem Podcast einfach auf Sie zukommen und sagen, klar, wir machen ein Coaching oder Ähnliches.
Ja, klar, absolut, ja. Also das, wir begleiten beim BGF-Institut im Jahr ungefähr 1000 Unternehmen rund um das Thema BGM und ich sag mal, die Kultur und Arbeitskontexte, die wir draußen so vorfinden. Und wir stehen jederzeit zur Verfügung für Beratungsgespräche, für Sondierungsgespräche, vielleicht auch erstmal kennenlernen und miteinander ausloten, was macht jetzt gerade Sinn. Oder auch, wenn eine Firma gerade an der Stelle steht und sagt, wir sind gerade mitten im Prozess, wissen irgendwie nicht weiter, da wäre gut, wenn mal jemand Externes dazukommt für 1-2 Stunden, stehen wir da eben auch zur Verfügung für Beratungsgespräche. Ich weiß gerade gar nicht, findet man unsere Kontaktdaten auf der Website beim Podcast?
Die dann finden Sie spätestens in den Shownotes, ja. Aber wird auch auf die Website gestellt.
Ja, gerne.
Ja, einfach. Wir würden uns freuen.
Super, Sie haben auch quasi schon die zweite Frage beantwortet, die ich hatte. Das heißt, Sie helfen nicht nur beim ersten Anstoß, sondern auch, wenn dieses Thema im Unternehmen etabliert werden soll.
Absolut, also da sind wir auch Verfechter davon, dass im Idealfall keine Einmalbeschulung gelöst oder als Lösung gewählt wird, sondern dass wir im Prozess dabei bleiben, weil auch so Verhaltensveränderung natürlich viel besser unterstützt werden kann, wenn es immer wieder Impulse gibt und man da auch anknüpfen kann an das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und da sind wir sehr gerne auch im Prozess Ansprechpartner. Ja.
Ja, dann bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die tollen Tipps und die Inputs. Wie gesagt, wir sehen uns im kommenden Jahr wieder, hoffentlich in Präsenz, live und in Farbe. Sie stehen zur Verfügung bei Fragen und ich würde sagen, bis nächstes Jahr.
Tschüss zusammen.
Ja, vielen Dank fürs angenehme Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
Das war Fachkraftwerk Oberberg, Ihr Podcast von der Wirtschaftsförderung Oberberg. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.wf-obk.de.